NDR Info. Echo des Tages.
Und dazu begrüßt sie Beate Hinrichs. Wirecard, das steht für den bisher größten Finanzskandal in der Geschichte der Bundesrepublik. Und der Opposition reichen die Erklärungen der Regierung jetzt nicht mehr aus. Wir berichten und wir kommentieren das auch. Die Tarifverhandlungen im öffentlichen Dienst haben begonnen und die Gewerkschaften sind nach dem ersten Tag enttäuscht. Darüber sprechen wir. Und der Warenhauskonzern Karstadt Kaufhof hat heute seinen Sanierungsplan vorgelegt. Die Gläubiger haben ihm zugestimmt und viele Beschäftigte können aufatmen. Heute hat sich also der Finanzausschuss des Bundestages wieder mit dem Wirecard-Skandal befasst. Dabei geht es ja um mutmaßlichen Betrug in Milliardenhöhe und darum, dass Prüfer und Aufsichtsbehörden dem Finanzdienstleister nicht ordentlich auf die Finger geschaut haben. Politiker offenbar auch nicht. Die Opposition will jetzt einen Untersuchungsausschuss dazu einsetzen. Aus Berlin, Thorsten Huhn.
Auch die Grünen gaben heute ihre Zustimmung zu einem solchen Ausschuss. Damit stehen alle Oppositionsparteien, AfD, FDP, Linke und die Grünen, hinter diesem Versuch einer Aufklärung. Der Grünen-Abgeordnete Daniel Bayaz erklärte, warum er den Untersuchungsausschuss für notwendig hält.
Trotz der vielen Sondersitzungen, trotz der vielen Fragenkataloge hat es die Regierung nicht geschafft, den Fall Wirecard lückenlos und gründlich aufzuarbeiten. Es gibt eindeutige Hinweise auf menschliche Fehler, auf systemische Defizite, aber ja auch auf politische Fehler an der Stelle. Und um das grundsätzlich aufzuarbeiten, bietet sich ein Untersuchungsausschuss an.
Auch seine Fraktionskollegin Lisa Paus sieht den Untersuchungsausschuss für notwendig an.
Wir haben versucht, über die Sommerpause tatsächlich herauszufinden, wie es passieren konnte, dass Wirecard unter den Augen der Aufsicht, unter den Augen der Prüfer ein beispielloses Bilanzbetrugsmaschine aufbauen konnte und wer dafür die politische Verantwortung trägt.
Die Bundesregierung habe gemauert und es wolle auch niemand die Verantwortung übernehmen, warf Paus der Regierung vor. Auch die FDP unterstützt den Untersuchungsausschuss. Ihr Abgeordneter Florian Tonka hält ihn für unbedingt notwendig.
Denn das Bild, das sich uns über 2 Monate präsentiert hat, ist eine Bundesregierung, die ausschließlich auf die Verantwortung anderer verweist. Und übrigens eine Regierung in Bayern, die im Keller sitzt und hofft, dass der ganze Sturm vorüberzieht, ohne dass jemand in Deutschland merkt, dass auch bayerische Behörden beteiligt gewesen sind.
Mit dem Untersuchungsausschuss könne die Öffentlichkeit alles erfahren, was bei Wirecard passiert ist, und sich eine Meinung darüber bilden, ob die Regierung und die Behörden ihrer Verantwortung gerecht geworden sind, so Tonka. Hans Michelbach, Obmann der CDU-CSU im Finanzausschuss, sagte, Wirecard sei ein Scheinriese, der niemals in den DAX hätte kommen dürfen.
Wir müssen feststellen, dass die Wirecard AG das Hauptziel verfolgt hat, möglichst viele Teile des Unternehmens aus der Finanzaufsicht herauszuhalten und die Finanzaufsicht letzten Endes zurückzudrängen.
Die BaFin habe notwendiges Misstrauen gegenüber Wirecard vermissen lassen, sagte Michelbach. Es gebe den dringenden Bedarf, das Prüfungsrecht im Finanzsektor zu verschärfen. Der SPD-Abgeordnete Jens Zimmermann sieht ein Versagen verschiedenster staatlicher Institutionen auf unterschiedlichen Ebenen, die alle den Skandal nicht verhindert hätten.
Es handelt sich um bandenmäßigen Betrug, um höchst kriminelle Handlungen. Es handelt sich um ein Versagen von Wirtschaftsprüfungsgesellschaften. Und ich glaube, das kann man jetzt auch schon sagen, wir haben verschiedenste staatliche Institutionen auf verschiedensten Ebenen, die mit Sicherheit nicht so funktioniert haben, wie wir das wollen.
Auf die Frage, ob Finanzminister Olaf Scholz Verantwortung trage, sagte Zimmermann, das sehe er nicht. Der Untersuchungsausschuss könnte schon in der nächsten Woche beschlossen werden.
Aus Berlin war das Thorsten Huhn. Am Wirecard-Skandal ist manches komplex. Die Art des Betruges zum Beispiel. Um die zu verstehen, braucht es Finanzexperten. Wesentlich leichter nachzuvollziehen ist, dass offenbar einerseits Kontrolleure und Politiker nicht so genau hingeschaut haben und dass andererseits etwa Journalisten der Financial Times, die Hinweise auf den Betrug gegeben haben, ihrerseits angegriffen worden sind. Franka Welz kommentiert.
Jetzt bitte bloß keine politischen Spielchen. Bisher ist die politische Aufarbeitung des größten Wirtschaftsskandals in der Geschichte der Bundesrepublik nämlich weitgehend sachlich verlaufen und das muss so bleiben, wenn sie am Ende auch gelingen soll. Wer ernsthaft klären will, wie Wirecard offenbar unter dem Radar der Aufsichtsbehörden und Wirtschaftsprüfer ein gigantisches Betrugssystem aufbauen konnte und wo die politische Verantwortung für dieses Systemversagen liegt, muss die richtigen Fragen stellen und auf Antworten bestehen. Warum hat das Bundeskanzleramt die Kanzlerin nicht besser vor den Einflüsterungen freundlich gesagt dubioser Figuren wie Ex-Wirtschaftsminister Karl Theodor zu Guttenberg oder dem ehemaligen Geheimdienstkoordinator der Bundesregierung Klaus-Dieter Fritzsche geschützt? Ist Hinweisen auf Ungereimtheiten bei Wirecard nicht energischer nachgegangen worden? Warum unterstützt das Kanzleramt zwar die Idee eines Lobbyregisters für den Bundestag, will aber nichts von einem solchen Instrument im eigenen Hause wissen? Dabei ist doch erwiesen, wie problematisch es ist, wenn etwa mit zu Guttenberg ein ehemaliges Regierungsmitglied der Kanzlerin offiziell einen Freundschaftsbesuch abstattet, den dann aber für Lobbyarbeit im Auftrag von Wirecard nutzt. Hans Michelbach, der Obmann der Unionsfraktion im Finanzausschuss des Bundestages, gibt dem SPD-geführten Bundesfinanzministerium sowie der Finanzaufsicht BaFin die Schuld. Denn sie hätten dem Kanzleramt wichtige Informationen, so wörtlich, verheimlicht. Damit handelt Michelbach nicht im Sinne der Sache. Denn was jetzt nicht passieren darf, sind politische Schuldzuweisungen. Dafür ist das Thema zu ernst, weil ein Riesen-Image-Schaden entstanden ist, auch für den Finanzplatz Deutschland. Union und SPD sollten nicht versuchen, die vermeintliche Hauptschuld an dem Desaster zwischen Finanz- und Wirtschaftsministerium hin und her zu schieben. Der Wirecard-Skandal ist ein Fall von Systemversagen, ein Ergebnis des verhängnisvollen Dreiklangs falscher Strukturen, menschlichen Versagens und politischen Fehlverhaltens. Sprich, alle hängen mit drin. Den einen großen Schuldigen gibt es nicht. Nun kommt der Wirecard-Untersuchungsausschuss also, aber er darf nicht als Vorwand dienen, um wichtige Reformen in die nächste Legislaturperiode zu schieben. Denn die müssen, soweit sinnvoll, parallel auf den Weg gebracht werden, ohne dabei den Eindruck zu erwecken, damit könnte absolute Sicherheit erzeugt werden. Die kann es nämlich nicht geben, denn Wirecard war offenbar in der Hand von Kriminellen. Dagegen gibt es keinen Schutz. Es kommt aber darauf an, kriminelle Energie zu erkennen, bevor es zu spät ist.
Den Wirecard-Skandal und die Rolle der Politik kommentierte Franka Welz im Echo des Tages auf WDR 5 und NDR Info. Heute haben in Potsdam die Tarifverhandlungen im öffentlichen Dienst von Bund und Kommunen begonnen. Also etwa für Erzieherinnen in Kitas, Pfleger und Pflegerinnen, für Müllmänner, Busfahrerinnen und Busfahrer, für insgesamt rund 2,3 Millionen Beschäftigte. Und dabei liegen die Vorstellungen von Gewerkschaften und Arbeitgebern ganz schön weit auseinander. Frage an unseren Korrespondenten Oliver Schosch in Potsdam vor dem Kongresshotel. Wie war denn jetzt nach dem ersten Verhandlungstag die Ausgangslage?
Ja, also es gab jetzt am späten Nachmittag eine erste enttäuschte Reaktion des Verdi-Chefs Frank Wernicke. Der hat hier rumgemailt Folgendes: Der Verhandlungsauftakt war enttäuschend, sagt er. Zwar haben die Arbeitgeber freundliche Worte für die Leistung der Beschäftigten im öffentlichen Dienst gefunden, aber ein faires Angebot für Lohnsteigerungen ist nicht in Sicht. Sie jammern über eine angeblich angespannte Kassenlage. Ja, also die Ausgangslage war ja ziemlich schwierig. Der Verhandlungspartner der kommunalen Arbeitgeber, Ulrich Mädke, der sagt ja, in der Corona-Krise gibt es kein Geld zu verteilen. Die Gewerkschaften wollen knapp 6 Milliarden Euro von den Kommunen. Da müsste man Kredite aufnehmen. Und die sollen ja froh sein, dass wir in der Corona-Krise die Jobs sichern. Und Verdi-Chef Frank Wernicke, der sagt, nein, unsere Forderung 4,8% mehr Lohn, mindestens 150 Euro pro Monat, das ist ja schon abgespeckt und an die Krise angepasst. Und das ist eben auch gerechtfertigt. Die Wirtschaft würde sich erholen. Gerade auch die Beschäftigten im öffentlichen Dienst, die hätten ja in der letzten Zeit viel geleistet. Also die Mitarbeiter der Pflege, die Kita-Erzieher, die Müllentsorger, die Mitarbeiter in den Jobcentern, die hätten in der Pandemie viel geleistet und da reiche eben nicht, auf dem Balkon zu stehen und zu klatschen, sondern es müsste auch mehr Lohn gehen. Also beide Seiten interpretieren die Corona-Krise und die Auswirkungen und was das für die Tarifverhandlung bedeuten soll, auf ganz andere Art und Weise.
Sie haben das gerade schon angesprochen. Erst ist für die so systemrelevant definierten Berufe geklatscht worden. Jetzt sollen sie aber nicht spürbar mehr Geld bekommen. Ist das Heuchelei?
Ja, so empfinden das zumindest die Beschäftigten. Es gibt ja dieses Zitat, das Verdi in den letzten Tagen viel verbreitet. Nach dem Beifallklatschen kommt jetzt die große Klatsche. Und ich war gestern bei einer Krankenschwester in der Stadt Brandenburg an der Havel in einem städtischen Krankenhaus. Die hat auf einer Corona-Station gearbeitet, 4 Monate. Und die hat gesagt, sie fand es dann schon sehr zynisch, dass erst von einem Bonus die Rede war. Und am Ende hat sie dann eine lächerliche Infektionszulage von 20 Euro pro Monat bekommen. Dafür konnte sie aber ihre über 70-jährigen Eltern 9 Wochen lang nicht sehen, weil sie ja selbst in Gefahr war, Corona zu haben. Also viele Beschäftigte fühlen sich dann nicht wirklich gewertschätzt.
Wie wahrscheinlich ist, dass die Arbeitnehmer für ihre Forderungen streiken?
Also Verdi-Chef Frank Wernicke, der sagt, man wolle es nicht, gerade in der Corona-Krise. Aber er sagt auch, wenn die Arbeitgeber denken, man könne sich wegen der Corona-Krise nicht wehren, dann hätten sie sich getäuscht. Also es klingt zumindest schon so, als ob die Streikbereitschaft etwas geringer ist als zu normalen Zeiten, aber sie ist schon da. Wernicke sagt, wenn es Streiks gibt, dann natürlich keine großen Kundgebungen, sondern eher so Menschenketten mit Abstand. Aber die Frage ist halt, was ist denn, wenn die Kita-Mitarbeiter nicht zur Arbeit kommen nach dem Lockdown? Aber über so ein Szenario wollte man oder hat man noch nicht gesprochen. Man will es auf jeden Fall verhindern.
Aus Potsdam war das mein Kollege Oliver Schosch. Der Warenhauskonzern Karstadt Kaufhof ist schon lange angeschlagen gewesen, denn der Onlinehandel hat ihm zu schaffen gemacht. In der Corona-Krise ist die Warenhauskette dann endgültig in die Insolvenz gerutscht. Heute hat das Unternehmen den Gläubigern seinen Sanierungsplan vorgelegt. Das Ergebnis kennt Denise Friese aus Essen.
Eine gute Nachricht für 17.000 Beschäftigte bei Karstadt Kaufhof. Die Essener Warenhauskette ist gerettet. Es kann nun mit einem Sanierungsplan weitergehen. Die Gläubiger, dazu zählen Mitarbeiter, Lieferanten und Vermieter, haben heute in Essen auf einen Großteil ihrer Forderungen von über 2 Milliarden Euro verzichtet. Das Management hat im Gegenzug angekündigt, die Warenhäuser vor allem besser mit dem Online-Geschäft zu verbinden, die Filialen zu modernisieren und auf die Beratung durch die Beschäftigten zu setzen. Durch die Insolvenz im April sind aber bereits harte Einschnitte bei Mitarbeitern und Filialen beschlossen. Verdi geht davon aus, dass 5.000 Beschäftigte ihren Arbeitsplatz verlieren. Und Ende Oktober werden bundesweit 46 Filialen geschlossen, darunter in Hamburg, Hannover, Düsseldorf und München. Die Beschäftigten und Verdi haben dem Sanierungsplan trotzdem zugestimmt. Eine Alternative gab es nicht, sonst wären alle Filialen geschlossen worden, sagt Stefanie Nutzenberger von Verdi.
Wenn Menschen ihren Arbeitsplatz verlieren, ist es dramatisch. Dann sind Existenzen entzogen. Deshalb ist es entscheidend, dass das Management aus den Fehlern der Vergangenheit lernt. Ein Weiter-so ist ein falscher Weg, sondern es braucht eine Überprüfung und es braucht auch die Klarheit, Fehler einzugestehen, damit die Zukunft der Menschen, die heute noch einen Arbeitsplatz haben, sicherer gestaltet werden können als in der Vergangenheit.
In Zukunft wollen die Beschäftigten mehr in die Entscheidungen des Managements einbezogen werden. Zum Beispiel dabei, welches Sortiment an bestimmten Standorten angeboten werden kann. Gerhard Löbke, der Betriebsrat in einer Dortmunder Karstadt-Filiale ist, die noch bleibt, wünscht sich, dass dann endlich mal Ruhe ist.
Und ich hoffe mal, dass es dann für die nächsten Jahre auch gut sein wird für uns, weil 2009 hatten wir auch einen Insolvenzplan und jetzt stehen wir wieder hier.
Die Filialen, für die das ausbeschlossen ist, schließen Ende Oktober. Die meisten der 5.000 Mitarbeiter wechseln dann für 6 Monate in eine Transfergesellschaft. Die Umsetzung des Rettungsplans für die verbleibenden 125 Karstadt-Kaufhof-Warenhäuser wird einige Jahre dauern und viel Geld kosten, sagt das Management. Laut Insolvenzplan steuert auch der österreichische Eigentümer René Benko rund 360 Millionen Euro bei.
Denise Friese aus Essen. Natürlich haben nicht nur die Warenhäuser Karstadt und Kaufhof unter der Corona-Pandemie gelitten. Heute hat die Bundesagentur für Arbeit die aktuellen Zahlen für August vorgelegt. Aus Nürnberg, Birgit Habrat.
Das Virus hinterlässt Spuren auch auf dem Arbeitsmarkt. Den Corona-Effekt erkennt, wer den August 2020 mit dem Vorjahr vergleicht. Damals lag die Arbeitslosenquote bei 5,1%, in diesem Jahr sind es 6,4%. Trotzdem ist der Chef der Bundesagentur für Arbeit, Detlef Scheele, auch erleichtert.
Die Arbeitslosigkeit hat im August im üblichen Umfang zugenommen. Das heißt, es gibt wie schon im Juli keine Corona-Effekte mehr, was den Anstieg angeht. Das ist erfreulich, dass sich dort etwas normalisiert. Auch die Beschäftigung hat keine weiteren Einbußen erlitten. Und die Nachfrage der Betriebe nach neuen Mitarbeitern hat sich etwas erholt.
Nach wie vor aber entlassen Betriebe mehr, als sie neue Kräfte einstellen. Die Zahl der Arbeitslosen liegt im August bei 2,95 Millionen, wobei sie sich saisonbereinigt sogar verringert hat um 9.000 im Vergleich zum Juli. Was der Arbeitsmarkt dringend aber braucht, sind neue Stellen, gerade auch für die Jugendlichen, die jetzt ihre Ausbildung beendet haben. Dass von den Firmen etwas mehr Stellen angeboten werden, das reicht aber nicht.
Wir bemühen uns sozusagen hier Vorsorge zu treffen, dass wir uns hier nicht den nächsten Sockel an Arbeitslosen einkaufen, den diese Pandemie uns beschert.
Wie schon in der Finanzkrise, so hat die Kurzarbeit den deutschen Arbeitsmarkt vor Schlimmerem bewahrt. Auch da entspannt sich aber die Lage. Es gibt inzwischen viele Betriebe in einigen Branchen, die die Kurzarbeit zurückfahren. Mit Zahlen kann die Bundesagentur aufgrund des späteren Abrechnungsmodus der Firmen für den Juni aufwarten. Da kommt sie auf 5,36 Millionen Beschäftigte, die kürzer gearbeitet haben. Das waren deutlich weniger als im März oder April noch mit Shutdown und Lockdown. BA-Chef Scheele versteht darum nicht die Kritik mancher Wirtschaftsforscher an der jetzt von der Regierung beschlossenen Verlängerung des Kurzarbeitergeldes bis Ende 2021.
Wer das vertritt, möchte gerne eine Hochrisikooperation im offenen Herzen machen. Die kann man ja machen. Ich würde sie nicht empfehlen. In der Güterabwägung, ob wir bei dieser Operation das ein oder andere Unternehmen mitnehmen, das möglicherweise auch sozusagen am Markt nicht richtig konkurrenzfähig ist, oder ob wir andere in Gefahr bringen, bin ich doch dafür, das ein oder andere Unternehmen mitzunehmen, bevor wir alle in Gefahr bringen.
Nichts Schlimmes ist für Detlef Scheele auch das Weniger an Lehrstellen in diesem Jahr. Bisher wurden 10% weniger Verträge unterschrieben.
Unsere Agenturen waren für den Kundenverkehr geschlossen. Wir konnten nicht in Schulen. Jetzt sind wir mit Kammerninnungen und den Schulen mit Hochdruck dabei, bis zum 30.09. erstmal regulär zu vermitteln. Und dann müssen wir uns in der Nachvermittlungsaktion kümmern. Es muss keinen Jahrgang Corona geben.
Mehr Vermittlung, mehr Arbeitslose und längere Kurzarbeit. Corona belastet auch den Haushalt der Bundesagentur. Mithilfe des Zuschusses von rund 10 Milliarden Euro durch den Staat hofft die Nürnberger Behörde, Ende 2021 wieder einen ausgeglichenen Etat vorweisen zu können. Das hängt natürlich auch davon ab, wie es mit Corona und den Folgen weitergeht. Was ist da im Herbst zu erwarten?
Silke, sag was.
Wendet sich Scheele an eine Mitarbeiterin, die antwortet.
Wenn wir davon ausgehen, dass der Trend, den wir gerade haben, also im Juli und August keine weiteren Belastungen durch Corona sich fortsetzt, dann kann man damit rechnen, dass im September die Arbeitslosigkeit in der Größenordnung 80.000, 90.000 im Oktober nochmal zwischen 30.000 und 50.000 zurückgeht. Das wäre die ganz normale Saisonentwicklung.
Aber eben immer noch auf Corona-Niveau.
Aus Nürnberg, Birgit Habrath. Also, erste Entwarnung am Arbeitsmarkt, wir haben es gerade gehört. Und auch die Konjunktur ist wohl nicht ganz so steil abgestürzt, wie spekuliert worden war. Das Wirtschaftsministerium hat eine neue Konjunkturprognose ausgegeben. Aus Berlin, Anita Fünfinger.
Wirtschaftsminister Peter Altmaier verbreitet Zuversicht, auch rein bildlich. Altmaier hält ein Bild mit einem V nach oben, soll heißen, der Einbruch im Frühjahr war heftig, der Strich geht nach unten, jetzt aber wieder nach oben. Die deutliche Erholung der deutschen Wirtschaft ist sichtbar.
Die Rezession im ersten Halbjahr ist weniger stark ausgefallen, als wir befürchten mussten. Und der Aufschwung nach dem Tiefpunkt und dem Höhepunkt der Einschränkungen geht schneller und dynamischer vonstatten, als wir es zu hoffen gewagt hatten.
Damit die Erholung der Wirtschaft weiter vorangeht, müsse ein zweiter Shutdown aber unbedingt verhindert werden, warnt Altmaier. Es könne nicht noch einmal zu solch weitreichenden Maßnahmen zur Beschränkung der sozialen Kontakte kommen wie im März und im April. Für dieses Jahr also ein Minus beim Bruttoinlandsprodukt von 5,8%. Dafür soll es bereits nächstes Jahr ein Wachstum von 4,4% geben. Bis die deutsche Wirtschaft wieder auf dem Vorkrisenniveau ist, wird es laut Altmaiers Voraussage Anfang 2022 sein.
Verteidigungsministerin Annegret Kramp-Karrenbauer will mehr Nachwuchs für die Bundeswehr rekrutieren. Aber damit sich niemand abgeschreckt fühlt, der nicht plötzlich sich im Einsatz in Mali oder in Afghanistan wiederfinden will, hat sie so eine Art Dienst an der Waffe Light erfunden. Wehrdienst im Heimatschutz heißt die Konstruktion. Und ab heute können Interessierte sich bewerben. Aus Berlin, Birgit Schmeitzner.
Es soll ein Zusatzangebot für junge Menschen sein, die sich für die Bundeswehr interessieren, aber nicht so sehr, dass sie sich länger festlegen wollen oder sogar einen Auslandseinsatz riskieren würden. Das Pilotprojekt Wehrdienst im Heimatschutz setzt, wie der Name schon nahelegt, auf einen heimatnahen Einsatz der Teilnehmer. Die Bundeswehr wirbt mit dem Slogan »Dein Jahr für Deutschland«, nach Ansicht von Verteidigungsministerin Annegret Kramp-Karrenbauer, durchaus mit ersten Erfolgen.
Schon vor dem Start am 1. September haben sich rund 1.800 Interessentinnen und Interessenten gemeldet und wir haben bereits fast 800 Beratungsgespräche mit unserer Karriereberatung vereinbart.
Und all das für zunächst rund 1.000 Plätze, die vergeben werden. Auf die Frage, wen die Bundeswehr mit dem neuen Angebot ansprechen wolle, antwortet Kramp-Karrenbauer, Herzblut für bürgerschaftliches Engagement sei wichtig. Und es gebe noch einige weitere Vorgaben. Wer mitmachen will, muss demnach mindestens 17 Jahre alt sein, die deutsche Staatsbürgerschaft haben, die Schulpflicht erfüllt haben und sowohl charakterlich als auch gesundheitlich geeignet sein. Im April startet dann die Ausbildung, die 7 Monate dauert.
Dann bleibt man nachher über einige Jahre hinweg eben im Reservistendienst mit verpflichtet, aber so, dass man es sehr gut auch mit seinem Privatleben vereinbaren kann.
Im Katastrophenfall, sagt die Verteidigungsministerin, könnte man die Reservisten schnell aktivieren und einsetzen. Aktuell gemünzt etwa auf die Corona-Pandemie wäre denkbar, dass die Männer und Frauen beim Aufbau und Betrieb von Testeinrichtungen mit anpacken. Ein Pilotprojekt, wie gesagt, und eines, das bei der Opposition auf Kritik stößt. Etwa bei den Verteidigungspolitikern Matthias Höhn, Linkspartei, und Marie-Agnes Strack-Zimmermann, FDP.
Es müssen natürlich Voraussetzungen geschaffen werden, Menschen unterzubringen, Menschen auszubilden. Das macht man nicht von heute auf morgen. Und schon deswegen stellt sich die Frage, ob der Aufwand sich eigentlich lohnt. Und ich würde sagen, er lohnt sich nicht.
Es ist eine PR-Aktion der CDU. Frau Kramp-Karrenbauer, immer noch Parteivorsitzende, trägt das Thema wie ein Mantra vor sich her, ist aber nicht wirklich orientiert an den Sorgen und Nöten der Soldatinnen und Soldaten.
Und auch Wohlfahrtseinrichtungen sind skeptisch, sprechen von unnötiger Konkurrenz für bereits bestehende Freiwilligendienste. Noch dazu, weil man da nur ein Taschengeld bekommt von ein paar 100 €. Wer aber in das Pilotprojekt der Bundeswehr geht, der bekommt etwa 1.550 € im Monat, die Besoldung für Soldaten.
Dieses neue Angebot bildet das ab, was die Bundeswehr ausmacht. Wir dienen Deutschland und unsere Soldatinnen und Soldaten dienen Deutschland im Ausland, aber auch im Inneren. Und sie helfen eben jetzt auch im Heimatschutz.
Und das sei, sagt Kramp-Karrenbauer, keine Konkurrenz, sondern eine sinnvolle Ergänzung.
Hier ist das Echo des Tages auf WDR 5 und NDR Info. Kenosha, die Stadt am Michigansee in Wisconsin, eine gute Autostunde nördlich von Chicago. Kenosha ist eine Stadt im Ausnahmezustand, nachdem dort ein Polizist den Afroamerikaner Jacob Blake 7-mal in den Rücken geschossen hatte, nachdem ein 17-Jähriger 2 Demonstranten erschossen hatte. Danach braucht die Stadt Ruhe und keinen Präsidenten, der die Stimmung anheizt. So jedenfalls sieht es der Gouverneur des Bundesstaates Wisconsin, Tony Evers. Aber davon lässt Donald Trump sich natürlich nicht abhalten. Aus Wisconsin, Sebastian Hesse.
Es dürfte ein eher kühler Empfang für Donald Trump werden. Sowohl der Bürgermeister von Kenosha als auch der Gouverneur von Wisconsin hatten mit deutlichen Worten von der Präsidentenvisite abgeraten. Auch dank einer strikten abendlichen und nächtlichen Ausgangssperre war die 100.000 Einwohnerstadt wieder zur Ruhe gekommen. Trumps Besuch, so die Befürchtung, könnte die Stimmung wieder aufheizen. Der Präsident wird für 2 Stunden in Kenosha sein. Erst lässt er sich von örtlichen Geschäftsleuten das Ausmaß der Plünderungen zeigen. Dann trifft er sich mit Sicherheitskräften, die während der Ausschreitungen im Einsatz waren. Eine vom Weißen Haus geplante Begegnung mit den Angehörigen von Jacob Blake ist nicht zustande gekommen. Der 29-jährige Schwarze war von einem Polizisten 7-mal in den Rücken geschossen worden. Das war der Auslöser für die Proteste. Seine Familie hatte es zur Bedingung sowohl für ein Telefonat als auch für ein Treffen mit Trump gemacht, dass ihre Anwälte anwesend sein dürfen. Das hatte das Weiße Haus abgelehnt. Jetzt werden die Angehörigen parallel zur Trump-Visite am Tatort eine Gegenveranstaltung abhalten.
Die Demokratiebewegung in Belarus lässt nicht locker. Dieses Mal müssen die Demonstranten den Machtkampf gegen den autokratischen Staatschef Alexander Lukaschenko gewinnen oder sie bekommen die Chance nie wieder. Aber Lukaschenko ist kein Herrscher, der von seiner Macht freiwillig etwas abgibt. Das hat er immer wieder klar gemacht. Neben den anhaltenden Massenprotesten will die Opposition nun auch eine neue Partei gründen. Die müsste allerdings auch eine Erlaubnis der Regierung erhalten. Einzelheiten von Marta Wilczynski.
Das akademische Jahr begann für sie nicht im Hörsaal, sondern auf der Straße. Mehrere hundert Studierende folgten in der belarussischen Hauptstadt Minsk dem Aufruf der Opposition zum heutigen Generalstreik. Weiß-rot-weiße Fahnen schwenkend riefen sie: Wir haben keine Angst. Wir zeigen einfach, dass wir da sind. Die Studierenden sind mit dem Volk. Wir unterstützen die Streiks heute am 1. September. Ich habe keine Angst vor Exmatrikulation oder anderen möglichen Repressionen im Zusammenhang mit meinem Studium. Mir ist wichtig, was mit unserem Land passiert. Wir haben etwas, wofür wir kämpfen. Wenn wir dafür festgenommen werden, dann ist es uns das wert. Wir tun nichts Rechtswidriges. Festnahmen gab es auch heute wieder. In den Straßen kam es zu regelrechten Verfolgungsjagden zwischen den Studierenden und OMON-Spezialeinheiten. Aber auch Einzelpersonen fernab der großen Protestzüge wurden von Männern in Zivil auf der Straße festgenommen. Die Protestierenden nennen sie Tihari, die Stillen. Es sei für alle an der Zeit, wieder zur Arbeit zurückzukehren, erklärte Staatschef Lukaschenko bei seinem Besuch in der Stadt Baranovichi, wo er in einer Berufsschule feierlich das neue Schuljahr eröffnete. Ich bemühe mich nur um eines. Ich möchte das schützen, was wir seit einem Vierteljahrhundert mit unseren eigenen Händen erschaffen. Wir haben dieses Land aus den Ruinen gezogen. Hinter mir stehen Tausende und Millionen Menschen. Ich weiß, wenn die an die Macht kommen, werden sie alles in Stücke reißen und anfangen, diese Menschen und ihre Kinder zu schlachten. Während Lukaschenko heute verbal erneut einen Bürgerkrieg heraufbeschwor, arbeitet die Opposition an politischen Lösungen. Als Weg zu einer solchen Lösung kündigte Maria Kolesnikova, eine der beiden Mitstreiterinnen von Oppositionsführerin Svetlana Tihanovskaya, bereits gestern an, eine neue Partei zu gründen. Mit dem Namen Vmistie, gemeinsam. Ohne Tihanovskaya, dafür aber mit Viktor Babarika, dessen Wahlstab Kolesnikova geleitet hatte, bevor er im Juni wegen angeblicher Geldwäsche und Betrugs verhaftet wurde und deswegen nicht zur Wahl antreten konnte. Tihanovskaya bezeichnete in einem schriftlichen Statement die Parteigründung als positiv, wies aber deutlich darauf hin, dass es weiterhin die oberste Priorität der Oppositionsbewegung bleiben müsse, für faire und freie Neuwahlen im Land zu sorgen.
Aus Moskau war das ein Bericht von Marta Wilczynski. Deutschland hat im Moment den EU-Ratsvorsitz und darum hat heute ein Treffen der EU-Agrarminister mit Landwirtschaftsministerin Julia Klöckner an der Spitze in Koblenz stattgefunden. Es geht unter anderem um eine Reform der gemeinsamen europäischen Agrarpolitik und da liegen nicht nur die EU-Mitglieder selber weit auseinander. Auch innerhalb Deutschlands streiten sich Umweltschützer und Landwirte und es haben beide Gruppen heute in Koblenz sehr deutlich gemacht. Holger Beckmann war dabei.
Es war ein von lautstarken Protesten einiger hundert Landwirte begleitetes Treffen der europäischen Agrarminister. Proteste, die aus vielen unterschiedlichen Ecken kamen. Ökologisch produzierende Landwirte verlangten ein grundlegendes Umsteuern der gemeinsamen europäischen Agrarpolitik. Naturschutzverbände wollen weniger Düngemitteleinsatz und mehr Tierschutz. Besonders deutlich in Erscheinung mit Traktoren und Hubkonzerten traten Landwirte der Organisation Landschaft Verbindung, die der EU-Agrarpolitik vorwarfen, ihre Existenzen zu zerstören. Auch schwarz-weiß-rote Fahnen der Pflug- und Schwertbewegung aus den 20er Jahren des vergangenen Jahrhunderts waren zu sehen, die damals mit dem Nationalsozialismus in Verbindung gebracht wurde. Der Deutsche Bauernverband distanzierte sich ausdrücklich von solcher Symbolik. Bauernpräsident Joachim Ruckwied.
Was die Radikalisierung, die zu erkennen ist, anbelangt, davon distanzieren wir uns ganz deutlich. Wir distanzieren uns auch von Emblemen wie Pflug und Schwert. Wir sind überzeugte, aufrechte Demokraten und überzeugte, aufrechte Europäer.
Notwendig, so Ruckwied, sei eine zügige europäische Agrarreform, wie sie die EU-Kommission bereits vorgeschlagen habe. Dabei müssten die Interessen der Landwirte und ihre Existenzsicherung berücksichtigt werden. Auch EU-Agrarkommissar Wojciechowski sagte, er erwarte sich deutliche Fortschritte bei dieser Reform und setze dabei auf die deutsche EU-Ratspräsidentschaft.
I expect the progress. And the German presidency has very, very good approach, very positive approach for this idea.
Bundeslandwirtschaftsministerin Julia Klöckner kündigte an, sich für einheitliche europäische Standards bei der Herkunftsbezeichnung von Lebensmitteln einzusetzen. Hier gäbe es ein wachsendes Verbraucherinteresse, das von Landwirten und Politik wahrgenommen werden müsse. Das gelte auch für ein gemeinsames Tierwohl-Label.
Das habe ich auf die Agenda gesetzt. Ich bin schon Realistin, dass man natürlich nicht von heute auf morgen in einem halben Jahr plötzlich ein Tierwohlkennzeichen in der gesamten EU durchsetzt. Aber ich habe es auf die Agenda gesetzt. Und wenn mal etwas auf der Agenda ist, von allen auch akzeptiert, dann kommt es so schnell nicht wieder runter.
Klöckner sprach bei dem Treffen der Agrarminister auch das von der EU mit Südamerika geplante Freihandelsabkommen Mercosur an und äußerte sich skeptisch mit Blick auf dessen Umsetzung. Es könne nicht sein, dass in Brasilien der Regenwald gerodet werde, um dort Flächen für die Massenproduktion von Fleisch oder Sojaprodukten zu schaffen, die dann billig in die EU importiert würden. Das schade nicht nur dem Klimaschutz, sondern bedrohe auch die Existenz vieler Landwirte in Europa.
Das war ein Beitrag von Holger Beckmann und das war auch das Echo des Tages. Danke fürs Zuhören. Einen schönen Abend wünscht Ihnen Beate Hinrichs.
NDR Info.